Es ist Montag, der 24. November 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mir zugeschaltet ist Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center, und mein Name ist Miriam Holstein, Chefreporterin Politik beim Stern. Ich grüße Sie, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, heute wird es hier erstmal ein bisschen chaotisch, weil seit Tagen dieser mysteriöse 28-Punkte-Plan die Welt ja geradezu in Aufruhr versetzt. Das ist auch der Grund für unsere Sonderfolge. Eigentlich soll er den Ukraine-Krieg beenden, aber man hat den Eindruck, dass uneigentlich jeden Tag die Verwirrung ein bisschen größer wird. Und zugleich ist es ein Plan, der, auch wenn man das oft sagt, aber diesmal wirklich über das Schicksal der Ukraine entscheiden könnte oder zumindest die Grundlage dafür sein könnte. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen das Ganze jetzt mal sortieren, und zwar von hinten anfangen.
Sehr gerne.
Der Plan wurde Mittwochabend zum ersten Mal publik. Er war an das amerikanische Portal Axios geleakt worden. Und zunächst hat es geheißen, es handele sich um ein Dokument, was der US-Sondergesandte Steve Witkoff mit seinem russischen Counterpart, dem Unterhändler Kirill Dmitriev, ausgehandelt hätte. Aber selbst an dieses Ausgehandelt muss man ein paar Fragezeichen machen, aber dazu kommen wir später. Erstmal die Frage, was steht denn drin? Vor allem, warum ist es für viele Ukrainer inakzeptabel?
Ja, weil es, wenn man es ganz allgemein sagen will, der Ukraine extrem viel abverlangt und Russland gar nichts abverlangt im Gegenzug. Also es gibt keine, wie soll man sagen, Ausgeglichenheit und wahrscheinlich auch keine Verhältnismäßigkeit, wenn man das so sagen würde. Ne? Also die Ukrainer sollen ihre Armee auf 600.000 reduzieren, die Russen sollen gar nichts reduzieren. Es gibt zwar, das ist glaube ich der nächste Aspekt, es gibt für die Ukrainer sehr klare Festlegungen, was sie machen sollen und was sie dafür im Gegenzug bekommen, auch von den Amerikanern zum Beispiel. Das ist sehr luftig, ne? Also die Ukrainer sollen Territorium abgeben, dafür kriegen sie irgendeine Form von Sicherheitsgarantien, und wenn das nicht funktioniert, dann würden die Sanktionen wieder anlaufen. Da muss man halt sagen, das können die Amerikaner halt nicht alleine beschließen, dass der Rest der Welt dann wieder die Sanktionen im Grunde genommen aufnimmt. Und so reiht sich Wunsch an Wunsch, der da drin ist, was die Ukrainer machen müssen. Aber in der Summe ist das, was sie tun, im Grunde genommen, das ist der Schluss, zu dem viele gekommen sind, eigentlich nur die Schwächung der Ukraine und im Zuge dessen die Vorbereitung oder die potenzielle Vorbereitung auf den nächsten Krieg.
Und das sagen auch die meisten Experten, dass es eigentlich so einer Form von Kapitulation der Ukraine gleichkäme, aber eben nicht alle. Es gibt Experten wie den britisch-amerikanischen Historiker Neil Ferguson und auch mein Kollege Moritz Gattmann, der viel in der Ukraine unterwegs war, die sagen, das ist gar keine so schlechte Grundlage für Verhandlungen.
Ja, dann müssten Sie erklären, warum Sie das so finden, wenn alle anderen. Also es ist ganz witzig, ne? Also Staats- und Regierungschefs in Europa sagen, es ist schlecht. Es gibt viele Experten, die sagen, es ist schlecht. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, er findet das eine gute Grundlage.
Also die Argumentation ist immer, das ist eigentlich das, was man auf Grundlage des aktuellen Status quo maximal oder fast maximal raushandeln kann. Und zum Beispiel, dass diese Reduzierung der Armee auch eine realistisch ist, weil man ohnehin wahrscheinlich nicht mehr als 600.000 Soldaten stemmen könnte.
Ja, aber darum, es geht ja darum, dass hier auf die Zukunft, wenn wir bei dem Militärbeispiel bleiben, quasi ein Cap gelegt wird. Das heißt, größer darf es nie werden. Das heißt, in einer Phase zwischen Krieg und Frieden, die möglicherweise wieder kommen kann, darf die Armee dann auch nicht aufwachsen, weil es dann hieße, ja, aber die Ukrainer, die provozieren jetzt ja gerade. Also ich bin jetzt sozusagen schon nach diesem sogenannten Friedensdokument. Ne? Es käme dazu und Russland bereitet den nächsten Krieg vor und die Ukrainer lassen ihre Armee wieder aufwachsen, dürfen dann aber nur bis 600.000 kommen. So, das ist eigentlich der Punkt, über den wir dann reden müssen. Und dann wird ihnen vorgeworfen, sie hätten ja eigentlich angefangen, weil sie das gebrochen haben. Denn mit dem Brechen der Regeln geht einher, dass sie die Sicherheitsgarantien verlieren. Und das ist natürlich was, wo man sagen muss, sorry. Plus verhandlungstechnisch ist es natürlich überhaupt nicht schlau, wenn Menschen sagen, das ist das Maximale, was man rausholen kann. Dann geht man aber nicht mit dieser Forderung in die Verhandlung, sondern man lässt sich den Rest abverhandeln. Das ist ja der klassische Fehler, der hier gerade reihenweise gemacht wird. Im Grunde genommen im Rahmen einer Antizipation, was würde den Russen denn gefallen, schon mal das alles vorauszunehmen und zu sagen, wir machen es schon mal so, damit es den Russen mundgerecht auf den Tisch gelegt wird und der Kreml lacht sich schon wieder Schrott. Und da gibt's natürlich Leute, die den Dienst hier übernehmen und sagen, ja, mehr könnte da sowieso nicht rausgehen, man sollte sich nicht anstecken. Also Historiker, alles wunderbar, können über Historie berichten, Journalisten über was geschieht, aber ich glaube, die Verhandlungen sollte man Diplomaten überlassen.
Ich habe es angedeutet, es gibt auch über die Urheberschaft dieses 28-Punkte-Plans großes Rätselraten. Also wie gesagt, am Anfang hieß es, sei von Witkow und Dimitriev ausgehandelt. Dann hieß es, wir wären da auch in Miami zusammengekommen. Dann hieß es, sie hätten nur ein paar Stunden miteinander gehabt. Egal. Dann haben sich drei amerikanische Senatoren hingestellt und gesagt, sie hätten mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio gesprochen. Und der hätte ihnen gesagt, das sei überhaupt kein amerikanischer Plan, sondern es sei jetzt erstmal nur eine russische Wunschliste. Und man müsste jetzt erstmal in die Verhandlung gehen. Das ist aber wiederum von Rubio dementiert worden, dessen Rolle überhaupt völlig unklar ist. Man fragt sich, was ist eigentlich mit dem amerikanischen Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg? Warum spielte der bei den Verhandlungen überhaupt keine Rolle? Und wir sehen ja auch bei Trump, dass er sich am Anfang sehr verhalten, eigentlich bis jetzt immer noch, gegenüber diesem Plan verhalten hat und gesagt hat, ja, wäre schon gut, ist schon ein guter Plan, aber es war nicht so all in. Was für eine Theorie halten Sie denn für die plausibelste? Also eine war ja zum Beispiel, dass der Plan von den Russen ohne Schleife über die Amerikaner an Axios geleakt wurde, um sozusagen maximalen Druck auszuüben.
Ja, das Schlimme ist, ist alles plausibel. Also wir haben es mit einer solchen Masse an Unprofessionalität zu tun, dass man annehmen muss, dass das passiert sein kann. Es gibt auch die, wenn man so will, die Wachhunde, die solche Dokumente einschätzen und die Lage sozusagen beobachten. Die hat Trump alle entlassen. Also die Leute, die Russland kennen, die auch wissen, wie die Russen verhandeln. Diese ganzen Leute hat man abgeschafft, weil sie ideologisch nicht mehr ins Bild des Weißen Hauses gepasst haben. Und damit hat man sich im Grunde genommen die Filter und die roten Lampen, die angehen müssen, im Grunde genommen genommen, um in eine solche Situation eben nicht zu kommen. Jetzt ist man in einer Situation, die wirklich, also das Weiße Haus sieht aus wie ein Hühnerhaufen, also lange nicht mehr so viel Chaos gesehen. Das State Department, also das Außenministerium auch. Das ist wirklich tief beeindruckend, wie man sich selber ja im wahrsten Sinne des Wortes so nackig machen kann und auch da vor der Weltgemeinschaft so hinstellt, ne? Und ich will eine Sache hierbei betonen, müssen wir später nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, es gibt drei Sachen, die man vor allen Dingen vor die Klammer ziehen muss, aber einen sage ich jetzt schon. Diejenigen, die hier gerade gar nicht auftauchen, die ganz leise sind, sind die Russen. Der Kreml sagt gar nichts. Der genießt und schweigt. Das ist wunderbar, weil das Weiße Haus und auch die Europäer zerlegen sich in aller Öffentlichkeit, machen sich einen Riesenkopf. Und am Ende des Tages hat Russland immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, den Plan finden wir ja nicht scheiße. Also lassen wir jetzt so. Und dann war das alles nicht für die Katz, das darf man so nicht sagen. Das wäre falsch, weil natürlich, wenn man auf ein Angebot von Trump oder wenn man annimmt, dass das Angebot von Trump kommt, mit einem Nein reagiert, dann ist das natürlich diplomatisch schlecht. Das kann der amerikanische Präsident nicht vertragen, wenn jemand Nein sagt. Also müssen sie natürlich erstmal die Schleife machen, die wir in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben. Nämlich, dass man sagt, wenn der amerikanische Präsident Hü sagt, dass alle sagen, ja, aber natürlich, Herr Präsident, natürlich. Und dann fängt man an zu verhandeln und man versucht dann, den Vertrag oder was auch immer da gerade verhandelt wird, auf der Landstraße sterben zu lassen.
Nochmal genauer auf den Inhalt geschaut und eine Sache, die eigentlich dagegen spricht, dass es ausschließlich eine russische Wunschliste ist. Also es ist ja auffällig, dass viele russische Forderungen tatsächlich eins zu eins übernommen sind. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass einige Formulierungen wirken, als seien sie direkt aus dem Russischen ins Englische übersetzt, also ganz unstimmig sind im Englischen. Allerdings ist bei anderen Forderungen, die jetzt schon drinstehen, kaum vorstellbar, dass Russland diese akzeptieren würde. Etwa, dass die eingefrorenen russischen Oligarchenvermögen freigegeben werden und hauptsächlich für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden. Oder dass die USA 50% der Gewinne daraus dann bekommen sollen. Und es gibt auch noch einige Absurditäten in diesem Plan, nämlich zum Beispiel steht da drin völlig unvermittelt, dass Russland der G7-Gruppe beitreten soll, also dann G8 wieder. Offiziell wollen das die Russen überhaupt nicht. Russland soll auch gesetzlich festschreiben, dass es die EU bzw. die Ukraine nicht oder nicht mehr angreift, wo man denkt, ja, aber wer soll das überprüfen oder garantieren? Die Ukraine darf Mitglied der EU werden, aber nicht der NATO. Und überhaupt fällt ja auf, dass mehrfach über EU und NATO verfügt wird, ohne dass die beteiligt waren. Was würde das denn bedeuten, wenn, für die NATO auch, wenn sie diese Bedingungen einfach so akzeptieren würden, dass sie nicht mehr darüber entscheiden darf, wen sie aufnimmt, sondern dass sie sich verpflichten muss, die Ukraine nicht aufzunehmen?
Ja, ich glaube, es ist so, dass man, dass dieses Dokument vor allen Dingen offenlegt, was die Kenntnis der Verfasser ist, über wie die Welt so funktioniert. Und Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Welt funktioniert deutlich anders. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die NATO oder die Europäische Union das überhaupt annehmen könnten, also im Sinne von der Staats- und Regierungschefs, müsste man wahrscheinlich mal mit Fachleuten reden, ob das nicht teilweise sogar Ratifizierung durch die nationalen Parlamente bedeutet. Ne? Und dass dann die Parlamente der baltischen Staaten etc., also alle, die an der Ostflanke liegen, dazu Ja sagen würden, das würde ich bezweifeln, weil sie natürlich sagen, das gefährdet unsere eigene Sicherheit, was hier gerade verfasst wird in diesem Dokument. Also ich glaube, da sind viele Dinge drin, die natürlich jetzt erstmal wegverhandelt werden können, ne, also angepasst werden können. Und die Frage ist dann natürlich, in welche Richtung versucht man das zu drehen. Ich glaube, das Gute an dem Dokument ist, dass man sieht, welche Interessen zumindest versucht worden sind abzubilden. Ne? Also es gibt ein ökonomisches Interesse der Amerikaner, es gibt ein ökonomisches Interesse Russlands und es gibt das Sicherheitsinteresse der Ukraine und Europas. Und hier gibt es sozusagen einen, ja, wenn Sie so wollen, einen Austausch von Leistungen. Sicherheit oder vorgeschobene Sicherheit gegen Bares im Grunde genommen. Ne? Das Geld ist anfassbar. Sicherheit ist halt immer so ein immaterielles Gut. Ne? Das lässt sich auch schnell mal abschaffen. Und wenn Sie das Geld auf Ihrem Konto haben, dann können Sie natürlich die neue Frage stellen, ob Sie die Sicherheit weiterhin garantieren können. Also das gilt für die Amerikaner, die Geld aus dem Wiederaufbau abschöpfen wollen, also auch mit Blick auf die Russen. Also man bringt sich im Grunde genommen hier in eine Situation von Schutzgelderpressung, wahrscheinlich, wenn man so will, von beiden Seiten Schutzgelderpressung. Und da wissen wir, Schutzgelderpressung endet nie. Ne? Also das ist im Grunde genommen das, worin man sich hier begibt, in mafiöse Strukturen. Und auf der übergeordneten Ebene muss man, glaube ich, dann auch mal feststellen, naja, warum sind wir in dieser Situation, dass andere von uns Schutzgeld erpressen können? Weil wir unseren Laden nicht selber in Ordnung halten können. Ne? Also der Bundeskanzler hat in trauriger Offenheit gesagt, dass wir der Ukraine militärisch nicht helfen können. Das ist nach 4 Jahren Krieg und viel Aufruf, dass die Europäer jetzt endlich mal, was auch immer sie dahinter setzen müssen, eigenständig werden müssen, ist das natürlich ein Armutszeugnis, nicht nur für den Bundeskanzler oder für die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland, sondern für alle anderen Länder in Europa auch.
Sie haben es gerade sehr anschaulich beschrieben, die EU wirkt im ganzen Verfahren ziemlich machtlos, hat aber jetzt immerhin einen Gegenvorschlag vorgelegt, auch das sehr interessant, der scheint ganz geschickte Änderungsvorschläge zu haben, zum Beispiel, dass man nicht die NATO verpflichten soll, die Mitgliedschaft der Ukraine auszuschließen, sondern dass man so formulieren soll, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO von der Zustimmung der NATO-Mitglieder abhängt, die momentan nicht vorliegt. Also man lässt diese Zukunftsperspektive offen, geht aber in der Formulierung quasi einen Schritt auf Russland zu. Oder dass im Ursprungsplan stand drin, dass in der Ukraine keine NATO-Soldaten stationiert werden dürfen. Und jetzt soll hinzukommen die Ergänzung nicht in Friedenszeiten. Oder dass die Truppe die angehoben werden soll auf 800.000 Soldaten, was ja wirklich eine stattliche Größe wäre. So, also interessante Formulierung. Angeblich sitzen Sie auch seit gestern in Genf bei den Verhandlungen zwischen USA und Ukraine, sitzen auch Vertreter der EU am Tisch. Aber es gibt jetzt einen Auszug aus einer Pressekonferenz mit Marco Rubio, wo er nach genau diesen Vorschlägen geplant wird. Und da sagt er nur, kenne ich nicht. Also ist das jetzt nur for the record, dass die Europäer da was vorschlagen oder sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, da noch dazwischen zu grätschen?
Nee, ich glaube, es kommt auf den Punkt unprofessionelles Verhalten zurück. Also es ist wirklich, also dieser Rubio ist ja vor laufenden Kameras gefragt worden auf den Gängen, ich weiß gar nicht, ob es in Genf gewesen ist, ob er das kennen würde. Ich interpretiere es so, dass er wirklich, also auf der einen Seite wirklich überrascht gewesen ist und auf der anderen Seite seine ganze Körpersprache war, ja und, ist das wichtig oder ist es…
So genau, what, also the what, hat er gesagt, the
genau,
what.
Also es war im Grunde genommen, wer sind eigentlich die Europäer in diesem Zusammenhang und sein ganzes Team stand da und guckte wirklich genau so nach, hä? Also das war wirklich was, wo man sagen muss, also in der Binnenwahrnehmung, ne? Also wir spiegeln jetzt ja gerade die Binnenwahrnehmung. Die Europäer haben fleißig gearbeitet, wieder mal ein bisschen spät um die Ecke gekommen, haben dann aber sozusagen die Hausaufgaben nachgeliefert. Übrigens offensichtlich ja auch in vier unterschiedlichen Varianten, ne? Also es ist nicht nur ein europäischer Plan, sondern offensichtlich, also die vier unterschiedliche Presseportale hatten vier unterschiedliche Varianten.
So wie es ja auch schon beim 28-Punkte-Plan unterschiedliche Varianten gab, die am Ende zirkulierten und man nicht so genau wusste.
Genau. Also im Grunde ist die Frage, über welchen Plan reden wir jetzt eigentlich? Wir wollen hoffen, dass es in Genf dann eine konsolidierte Version gegeben hat, auf die sich dann auch alle einigen konnten. Aber eben, ob die einen Unterschied macht, das hängt im Zweifelsfalle davon ab, ob die Amerikaner das zulassen. Klar ist aber, dass die Europäer natürlich sagen können, naja, wenn ihr hier in irgendeiner Art und Weise über Geld von uns reden wollt, dann müsst ihr das schon mit uns tun. Das wird wohl kaum anders geschehen. Aber ich glaube, da sind wir in der Phase, auch da hat der Bundeskanzler recht, das wird keine schnelle Entscheidung geben. In Klammern, das will ja auch keiner. Und ich glaube, man muss auch vor dem Punkt nochmal ziehen, Trump ist ja jetzt schon zurückgerudert oder sehr früh schon wieder zurückgerudert und hat gesagt, ja, ach, das wäre halt nur ein Gesprächsangebot. Also diese harte Deadline mit Thanksgiving, also die Amerikaner, für die ist Thanksgiving tatsächlich einfach ein wichtiger Tag. Also ich glaube, deswegen war das auch so eine Idee von Trump zu sagen, naja, an diesem wichtigsten amerikanischen Feiertag, da gebe ich den Amerikanern den nächsten Friedensvertrag. So, ich glaube, das war der Traum. So, und dann kommt die Reaktion, quasi der Shitstorm, zurück. Und Trump sagt, ja, okay, war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, die ich gehabt habe. War ja mal ein Vorschlag, den ich gemacht habe. Ich glaube, das ist sozusagen, so habe ich den Eindruck, geht der Präsident damit um. Es ist völlig egal, weil er es halt einfach auch kann. Es ist egal, was die Europäer dazu sagen. Wichtig ist, was er dazu sagt.
Eine Theorie ist ja auch, dass angesichts einer drohenden militärischen Niederlage in der Ukraine Trump quasi in Panik geraten sei und beschlossen hätte, er muss jetzt da ganz schnell einen Friedensschluss hinbekommen. Was halten Sie davon?
Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Desinformation, die zurzeit abläuft. Das gehört definitiv mit dazu. Ne? Also dieser Eindruck, die Russen gewinnen jetzt, stehen kurz vor dem Durchmarsch auf Kiew. Das ist nicht der Fall. Also man kann sagen, es läuft nicht besonders gut, aber bis heute muss man auch sagen, Krovsk hält. Ne, bei viel Aufwand. Ich hatte mit meinem Kollegen schon vor Wochen gesagt, dass wir davon ausgehen, dass es verloren ist. Es kann sein, dass es, ne, also es ist immer eine Frage, was das Kriegsgeschick für den einen oder anderen noch bereithält. Aber daraus jetzt zu schließen, aus den Meldungen oder die Entwicklung an der Front gibt das nicht wieder. Ne, es gibt die anderen, die behaupten, den Russen läuft im Grunde um die Zeit davon, weil sie unter anderem jetzt offensichtlich noch ein riesiges Loch in ihren Staatsfinanzen gefunden haben, dass sie nicht mal einfach so stopfen können. Das in der Einzelmeldung richtig ist, ist, glaube ich, nicht wichtig. Ich glaube, wichtig ist, Russland sitzt nicht auf einem komfortablen Puffer und kann auf Zeit spielen. Allen rennt hier an allen Seiten die Zeit davon. Ich glaube, deswegen gibt es auch eine gewisse Bereitschaft, mal zu gucken, was ist verhandelbar zum jetzigen Zeitpunkt. Aber diese ganzen Geschichten mit, ja, die Ukrainer sind kurz vorm Niedergang, das ist Desinformation.
Apropos verhandelbar, Sie haben eine kleine Kehrtwende oder keine kleine, sondern eine größere Kehrtwende von Donald Trump beschrieben, der erst gesagt hat, bis Thanksgiving, also nächsten Donnerstag, muss hier die Ukraine sich entschieden haben. Eine andere Kehrtwende ist, dass er gestern noch in den sozialen Netzwerken verbreitet hat, die Ukraine sei unglaublich undankbar. Und jetzt gibt es neue Signale aus dem Weißen Haus, nämlich die Ansage, dass die Souveränität der Ukraine, und jetzt kommt's, uneingeschränkt gewahrt werden müsse in einem Friedensabkommen. Das würde ja aber anders als im 28-Punkte-Plan heißen, dass es keine Abtretung der besetzten Gebiete gibt, oder?
Genau, und das würde auch bedeuten, dass auch die Krim natürlich weiterhin zur Ukraine gehört, was sie auch tut. Ne? Aber was soll man, wie muss jetzt sozusagen der Text ausgelegt werden, im Sinne von, wie implementiert man den? Der ist ja nicht implementierbar, sondern die Frage ist ja, wie kann man solchen idiotischen Kram eigentlich aufschreiben, wo man offensichtlich die Implikationen dessen überhaupt nicht versteht und letztendlich ja auch dann wiederum weiß, wenn man sowas reinschreibt, na, das werden die Russen nicht akzeptieren. Also versucht man jetzt hier nochmal Verhandlungspotenzial aufzubauen, was man sich dann wieder wegverhandeln lässt. Also wenn wir jetzt durch die Einzelpunkte durchgehen, die in den letzten Jahren schon immer mal wieder kolportiert worden sind, was möglich ist. Da hat die Ukraine schon mal gesagt, okay, wir können uns vorstellen, auszuschließen, dass wir in die NATO eintreten. Wir können uns auch vorstellen, dass wir über den Status der Krim die nächsten 25 Jahre verhandeln. Aber ich glaube nicht, dass das alles jetzt sozusagen in diesem Dokument sozusagen zusammengesammelt werden kann und man sagt, wir schreiben einfach alle mal alle Weisheiten auf. Ich glaube, der Punkt ist, dass dieses Dokument wahrscheinlich ohnehin niemals eintreten wird oder selbst wenn es eintreten wird, es keine Wirkung entfaltet. Warum? Und jetzt komme ich, glaube ich, mal zu meinen drei Punkten. Also erstens, den einen hatte ich eben schon angedeutet, zurzeit verhandeln die Europäer untereinander. Die Russen haben noch nicht einen einzigen Teil getan und wir verhandeln uns sozusagen, wir jatzen uns entweder hoch oder runter. Also zustimmen tun die Russen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt. Die zweite wichtige Frage ist, warum vertrauen wir darauf, dass dieser Vertrag von den Russen eingehalten wird? Ein Vertragsbrecher, ein chronischer Vertragsbrecher, dem bieten wir einen Vertrag an. Also vor dem nicht existierenden Gericht, vor dem das verhandelt wird, müsste der Richter uns ja eigentlich einen Vorwurf machen, wie dumm wir eigentlich sind, dass wir glauben, dass jemand, der chronisch vertragsbrüchig ist und chronischer Lügner ist, dass der einen Vertrag einhalten könnte. Also woher kommt die Gewissheit, dass Russland sich an irgendeinen Vertrag halten würde, nachdem es alle Verträge der letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich gebrochen hat, unterlaufen hat, was auch immer. Der dritte Punkt, den ich gerne machen würde, und der ist etwas dramatischer, ist, dass en passant mit diesem Entwurf, wenn es denn stimmt, dass der von den Amerikanern zumindest endossiert worden ist, die NATO eigentlich von den Amerikanern abgelehnt worden ist. Also die Amerikaner sind aus der NATO ausgestiegen. Warum? Weil sie die Sicherheitslage in Europa durch diesen Vertrag so massiv verschlechtern, dass ein Angriff Russlands gegen die NATO wahrscheinlicher wird, was auch bedeuten würde, dass die Amerikaner wahrscheinlicher in einem Krieg stünden sie der NATO beiseite. Gleichzeitig positionieren sich die Amerikaner als Honest Broker zwischen der NATO und Russland. Und man sagt, sorry, ihr seid Teil des Ganzen oder nicht mehr. Ich glaube, ihr seid nicht mehr Teil des Ganzen. Also das ist etwas, was, glaube ich, in den letzten Tagen untergegangen ist, dass die Amerikaner hier im Grunde genommen sich gar nicht mehr als Teil der NATO sehen und dann auch nicht mehr sich verantwortlich fühlen für unsere Sicherheit.
Da würde ich gern zum Abschluss noch mal fragen wollen, vor all dem, was wir besprochen haben und so verwirrend, kontrovers und einseitig dieser 28-Punkte-Plan ist, glauben Sie, das Ganze wird jetzt hier noch weiter großes Gewese um die Verhandlung geben und dann wird er am Ende verpuffen? Oder glauben Sie, es könnte tatsächlich ein Impuls gewesen sein für Gespräche, die dann zu einer echten Waffenstillstands- und später Friedensvereinbarung führen? Und wenn ja, über welchen Zeitrahmen sprechen wir?
Also ich glaube, dass auch dieser Vertrag auf der Landstraße stirbt. Das ist zwar jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber viel wichtiger, selbst wenn er käme, würde er nicht eingehalten werden. Denn wir erinnern uns zurück, das ist quasi der vierte Punkt, den ich wahrscheinlich machen sollte. Der heutige russische Präsident hat eine Verfassungsänderung vorgenommen, 2021 war das wahrscheinlich, in denen er vier Regionen in die Verfassung geschrieben hat. Nämlich Donetsk und Luhansk, die jetzt nach diesem Vertrag an Russland fallen sollen, und Saporischschja und Cherson. Die sind aber gar nicht Gegenstand der Verhandlungen, also die sollen nicht vollständig übergeben werden. Das heißt, die Zwickmühle und die legalistische Begründung, warum Russland die Ukraine angreift, die bleibt weiterhin bestehen, weil zwei Oblaste immer noch nicht da sind. Der russische Präsident muss quasi im Sinne der Verfassung, weil man sich eine quasi aggressiv-offensive Verfassung gegeben hat, kann er nicht friedlich werden. Er muss diesen Krieg weiterführen, plus er hat halt tatsächlich eben auch zu Hause noch nicht wirklich geliefert. Auch deswegen ist die Frage, ob Russland das überhaupt so unterschreiben kann. Also das heißt, auch die Russen können diesen Vertrag ganz einfach sterben lassen, weil sie einfach sagen, sorry, das ist nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und außerdem haben wir mit diesem Vertrag sowieso nichts zu tun.
Vielen Dank, Herr Mölling, dass Sie geholfen haben, ein bisschen mehr Klarheit in dieses Durcheinander zu bringen. Das war die Lage für heute mit einer Sonderfolge. Am Donnerstag, 27. November, können Sie dann die reguläre Folge wieder hören mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen haben, auch zu dieser Folge, schicken Sie mir gerne Mail an mirjam.holstein@stern.de.